Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen an diesem Karfreitagabend.
Schönen guten Abend.
Und auch dieser Tag war für viele Menschen in der Ukraine kein wirklicher Feiertag, sondern ein weiterer furchtbarer Tag im Krieg mit Toten und Verletzten. Das ist das, was heute von einem Raketenangriff in der ostukrainischen Stadt Kharkiv übrig blieb. Die USA versuchen nun, den Druck auf Russland und die Ukraine zu erhöhen, indem erst Außenminister Marco Rubio und dann Präsident Donald Trump vor einem Abbruch der amerikanischen Vermittlungsbemühungen warnten, sollte es nicht bald eine Einigung auf einen Waffenstillstand geben. Währenddessen haben trotz jüngster Differenzen die USA und die Ukraine doch noch eine Absichtserklärung für ein Rohstoffabkommen unterzeichnet. Im Fokus dabei die seltenen Erden der Ukraine. Judith Schacht.
Hier sollen sie liegen bei Scholtivordi im Südosten der Ukraine. Umfassende Vorkommen an seltenen Erden. Der Geologe Viktor Jakovlev ist damals in den 80ern noch zu Sowjetzeiten auf Skandium gestoßen, als man hier Uranium abgebaut hat. Doch die Reserven blieben unangetastet. Es gab keine Nachfrage. Niemand hat uns gesagt, mehr, mehr. Über Uranium sagten sie, je mehr, desto besser. Bei Eisen ebenso, aber Skandium wurde von niemandem gebraucht. Es gab keine Nachfrage danach. Die Zeit war noch nicht gekommen. Doch jetzt scheint die Zeit der seltenen Erden gekommen. Und die USA wollen sich mit einem Mineraliendeal mit der Ukraine Zugriff darauf sichern. Die Absichtserklärung dafür wurde gestern nach langem Hin und Her unterzeichnet. Ganz anders sieht es beim Thema Waffenruhe aus. In Paris, wo über ein mögliches Friedensabkommen verhandelt wurde, ist weiterhin keine Vereinbarung in Sicht. US-Außenminister Rubio spricht bei seiner Abreise davon, dass die Vermittlungen eingestellt werden könnten.
Wir müssen jetzt sehr schnell bestimmen, und ich rede hier von Tagen, ob etwas machbar ist in den nächsten Wochen. Wenn ja, sind wir dabei. Wenn nicht, dann haben wir andere Prioritäten, auf die wir uns konzentrieren.
Am frühen Abend legte US-Präsident Trump nochmal nach.
Wenn nun aus irgendeinem Grund eine der beiden Parteien es sehr schwierig macht, werden wir einfach sagen, ihr seid dumm, ihr seid Dummköpfe, ihr seid schreckliche Menschen und wir werden es einfach lassen. Hoffentlich müssen wir das nicht, aber Marco hat recht, wenn er sagt, dass wir ein Ende sehen wollen.
Auf diese Aussagen reagiert man in der Ukraine offiziell nicht. Dort gehen die russischen Angriffe auf das Land unvermindert weiter, wie in der Großstadt Kharkiv. Bei einem Raketenangriff heute Morgen wurden Menschen getötet und verletzt. Auf die bevorstehenden Osterfeiertage blickt man landesweit mit großer Sorge. Viele befürchten gerade zu diesem wichtigen heiligen Fest verstärkte Attacken.
Und dazu jetzt Gudrun Engel, die Leiterin unseres AD-Studios in Washington. Gudrun, die USA versuchen also, den Druck auf die Ukraine und Russland zu erhöhen, zu einer Einigung zu kommen. Aber auch Donald Trump ist da vage geblieben. Was steckt also dahinter?
Na, ich vermute mal, das ist der Weg, jetzt eine Exit-Strategie zu suchen, weil die Amerikaner jetzt eben merken, da geht nichts voran. Es gab in den vergangenen 3 Monaten 2 Telefonate zwischen Trump und Putin. Steve Witkoff, der Sondergesandte, war 3-mal schon in Moskau, hat Putin besucht. Immer hat man hinterher gesagt, es geht voran, es geht voran, es geht voran. Aber faktisch passiert ist eben gar nichts. Und da zeigt sich, jetzt so langsam verlieren die Amerikaner die Geduld. Das hat man bei Marco Rubio eben ganz deutlich gehört in diesem Statement heute. Heute Morgen. Es ist einfach so, Donald Trump hat schon vor der Wahl angekündigt, er würde diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Davon ist er weit entfernt und so langsam sieht er seine Fälle schwinden, weil die Russen eben ganz klar diese Hinhaltetaktik haben. Und wenn Donald Trump eines nicht leiden kann, dann wenn er nicht seinen Willen bekommt. Deswegen braucht er jetzt eine Exit-Strategie und vielleicht ist das jetzt der erste Schritt dahin.
Ja, und wenn Trump die Vermittlung dann tatsächlich beenden sollte, wäre das dann auch das Aus für die finanzielle, die militärische Unterstützung der Ukraine durch die USA?
Das ist die entscheidende Gretchenfrage und ich glaube, vor der Antwort haben vor allem die Ukraine und die Europäer große Angst, denn Marco Rubio hat ganz klar gesagt, wir unterstützen die Ukraine jetzt schon seit mehr als 3 Jahren mit mehreren Milliarden Dollar und auch das muss langsam ein Ende haben. Wenn die Amerikaner also zu dem Schluss kommen, man könnte jetzt nicht mehr weiterverhandeln oder man sollte nicht mehr weiterverhandeln, dann wäre das ein ganz klares Zeichen, dass die Russen mit ihrer Scheibchentaktik, mit ihrer Hinhaltetaktik gewonnen hätten. Da muss man jetzt einfach mal gucken, was die Konsequenzen aus dieser Ankündigung sind und vor allem, ob Wladimir Putin sich nicht vielleicht doch noch dieses Wochenende wie erwartet meldet.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Herr Putins Krieg gegen die Ukraine müsste für viele eigentlich Grund genug sein, um bei den traditionellen Ostermärschen in diesem Jahr auf die Straße zu gehen. Und doch war auch vor diesem Osterfest nicht zu erwarten, dass es wieder so zugehen würde wie in den Hochzeiten der westdeutschen Friedensbewegung hier in Dortmund 1984. Schon seit längerer Zeit fehlt irgendwie der Schwung, vor allem im Osten des Landes. In Leipzig etwa vor 3 Jahren hier demonstrierten nur wenige für den Frieden. Warum ist das so? Oder war es dieses Jahr vielleicht doch etwas anders? Nils Buhler und Ingo Groß suchen Antworten in Chemnitz.
Trotz Regen sind sie gekommen. Gegen Waffenlieferungen und Krieg, für mehr Diplomatie und Frieden. Die Lage in der Ukraine und Nahost, die Aufrüstung in Deutschland, all das beschäftigt die Menschen hier beim 36. Ostermarsch in Chemnitz.
Wir sehen ja, dass überall auf der Welt immer mehr Konflikte kriegerisch gelöst werden. Und das empfinde ich halt als sehr bedenklich. Also ich persönlich möchte halt einfach nicht in den Krieg ziehen.
Ich fordere keine Waffenlieferung, weil Waffen, also Frieden schaffen ohne Waffen, das ist so ein altes Sprichwort, das gilt für mich immer noch, nach wie vor aktuell. Und das Geld lieber in unsere Infrastruktur und die Schulen und Krankenhäuser stecken.
Viele Demo-Teilnehmer gehören offenbar einer Partei an. Vor allem Mitglieder von BSW und der Linkspartei sind vertreten, aber auch von der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, kurz MLPD, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft und beobachtet wird. Manche Redner teilen hier ganz offen Verschwörungsideologien und Kreml-Propaganda. Im Ukraine-Krieg sehen sie nicht Russland als Aggressor.
Die Bedingungen für diesen Konflikt wurden von den USA, ihren NATO-Verbündeten, der EU und auch der BRD-Regierung doch erst geschaffen.
Der Ostermarsch in Chemnitz ist nur einer von vielen in Deutschland. Dabei unterscheiden sich die Veranstaltungen.
Die Ostermärsche sind dezentral organisiert, das heißt sehr heterogen, sehr unterschiedliche Aufrufe. Sie verwalten eher Traditionen, als dass sie neue Impulse, auch neue politische Impulse nach vorne setzen. Und sie sind nicht in der Lage, eine Generation von neuen Friedensaktivistinnen und Aktivisten heranzuziehen, was in der aktuellen Situation ja möglich und auch geboten wäre.
Angefangen hat alles vor mehr als 60 Jahren in Westdeutschland, hier in Niedersachsen mit dem ersten Ostermarsch. Die Menschen demonstrierten gegen die Stationierung von US-Atomwaffen auf westdeutschem Boden. Später marschierten in der ganzen Bundesrepublik Hunderttausende nicht nur gegen Atomwaffen, sondern für Abrüstung, Frieden und Völkerverständigung. Eine breite gesellschaftliche Bewegung. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden die Ostermärsche zur Randerscheinung. Auch mit Beginn des Ukraine-Krieges 2022 hatten sie nicht wesentlich mehr Zulauf.
Die fundamentalen Forderungen der Friedensbewegung, der verschiedenen Aufrufe sind politisch relativ kurzsichtig, weil sie sehr pauschal nach Frieden ohne Waffen, nach Abrüstung rufen, aber dabei verkennen, dass wir heute in einer anderen politischen Situation unterwegs sind als in den 80er Jahren.
In Chemnitz sind die Veranstalter mit der Teilnehmerzahl zufrieden. 300 Menschen seien gekommen, mehr als im Jahr davor. Auch das Wetter hat sie nicht abgeschreckt.
Im Bemühen darum, die Migration Richtung Europa einzudämmen, kommt Tunesien eine Schlüsselposition zu. Weshalb die Europäische Union vor knapp 2 Jahren ein Abkommen abschloss, für das eigens unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zum tunesischen Staatspräsidenten Kais Saied gereist waren. Der Deal sieht vor, dass Tunesien Migranten zurückhält, dafür Hilfsgelder bekommt. Doch ausgerechnet in dem Land, in dem Ende 2010 der arabische Frühling mit einer großen Protestbewegung gegen die Machthaber begann, sehen Menschenrechtler die demokratischen Errungenschaften in Gefahr. So findet derzeit ein höchst umstrittener Prozess gegen 40 Regierungskritiker und Oppositionelle statt. Einigen könnte sogar die Todesstrafe drohen. Das Urteil wird in Kürze erwartet. Sebastian Kisters.
Hallo, hallo, Schon das kann unangenehme Folgen haben. Oppositionelle aus Tunesien singen vor dem Gericht die Nationalhymne. Es geht um die Verteidigung des Vaterlandes, Fesseln, die weichen müssen. Im Gericht wird derweil ein Prozess gegen 40 Anwälte, Journalisten und Oppositionspolitiker fortgesetzt. Ihnen wird eine Verschwörung gegen den Staat vorgeworfen. Beweise, allgemein nachvollziehbare Belege gibt es nicht. Das ist kein Prozess, das ist ein Schauspiel. Internationale Beobachter und Journalisten sind heute nicht willkommen, wie hier zu sehen. Das Land, in dem der arabische Frühling begann, erlebe eine Reise in die diktatorische Vergangenheit, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Leider hat der derzeitige Präsident Kais Saied das Land in die Ära der politischen Gefangenschaft zurückgeführt. Wir haben dokumentiert, wie Behörden Andersdenkende systematisch unterdrücken durch willkürliche Inhaftierungen. Für die Europäische Union ist jener Präsident Kais Saied ein wichtiger Partner. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Beisein der italienischen Regierungschefin Meloni schlossen mit Saied vor 2 Jahren ein Migrationsabkommen. Saied und Tunesien bekamen von der EU 150 Millionen Euro Zuschuss für den Haushalt. Im Gegenzug hält Tunesien Flüchtende davon ab, das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren. Zahlen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zeigen, das Abkommen wirkt offenbar. Die Zahl illegaler Grenzübertritte auf der sogenannten zentralen Mittelmeerroute ging im vergangenen Jahr deutlich zurück, um fast 100.000. Nichtregierungsorganisationen sagen, die Unterdrückung der tunesischen Opposition sei der EU egal. Die aussichtslose Situation vieler Migranten im Land auch. In dieser Woche schlägt die EU-Kommission vor, Tunesien zum sicheren Herkunftsland zu erklären. Asylsuchende haben so kaum mehr eine Chance, Europa zu erreichen. Die EU hat Tunesien mit dem Abkommen vom Juli 2023 dazu gebracht, die Außengrenze der Europäischen Union zu überwachen. Und das ist alles, was der Europäischen Union wichtig ist. Von der EU heißt es, der Status sicheres Herkunftsland werde ständig überprüft. Und die tunesische Regierung versichert, das Land fühle sich rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet.
Weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Christen auf der ganzen Welt haben am heutigen Karfreitag an den Tod Jesu Christi am Kreuz erinnert. In Rom kamen am Abend tausende Katholiken zum Kreuzweg am Kolosseum zusammen. Wie schon in den beiden vergangenen Jahren konnte Papst Franziskus die Prozession aus gesundheitlichen Gründen nicht leiten. Auch beim Gottesdienst am Nachmittag im Petersdom wurde er von einem Kardinal vertreten. Papst Franziskus erholt sich aktuell von einer Lungenentzündung. Ob er bei den weiteren Osterfeierlichkeiten auftritt, ist unklar. Auch in Jerusalem kamen Christinnen und Christen zum traditionellen Karfreitagszug zusammen. Bei sommerlichem Wetter zogen die Gläubigen entlang der Via Dolorosa durch die Gassen der Altstadt bis zur Grabeskirche. Der Überlieferung nach ging Jesus diesen Leidensweg von seiner Verurteilung bis zur Kreuzigung. Nach schweren Unwettern seit gestern in den Alpen ist die Zahl der Todesopfer auf 4 gestiegen. Während es in höheren Lagen in der Schweiz und in Frankreich heftig schneite, ging in Norditalien starker Regen nieder. In überfluteten Gebieten konnte die italienische Feuerwehr nur noch die Leichen von Vermissten bergen. In den französischen Alpen fiel mehr als 1 Meter Schnee. Tausende Haushalte waren ohne Strom. Die Lawinengefahr ist groß, ebenso in der Schweiz. Dort sind vor allem im Wallis noch immer Straßen gesperrt.
Sie ist wohl das Symbol für Unabhängigkeit und die Verheißung, in diesem Land ist vieles machbar. Die Freiheitsstatue in New York. Doch im selbsternannten Land of the Free und der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten scheinen gerade bestimmte Grenzen für die Meinungsfreiheit gesetzt zu werden. Der US-Präsident diffamiert politische Gegner, ignoriert Gerichtsentscheide offenbar, sperrt unliebsame Journalisten aus. Und Touristen scheint der neue Ton abzuschrecken. Allein aus Deutschland sind im März 28% weniger eingereist in die USA als im März des vergangenen Jahres. Und wenn jemand beruflich einreisen möchte, der gerne auch politisch auftritt? Was bei der USA-Tournee der Hamburger Band Meute im Hinterkopf mitschwingt, berichten Julia Wackett und Anina Pomerenke.
Heute haben die USA erfasst. Der Big Band New Orleans Vibe aus Hamburg kommt an. Mit Straßenmusik auf St. Pauli hat vor 10 Jahren alles angefangen. Heute ist die Band, die Techno- und Blasmusik vereint, auch bekannt für ihre politischen Statements. Diversität, Toleranz und Gleichberechtigung, dafür setzt sich Meute ein. Die Nordamerika-Tour, schon ihre 5. Diesmal wieder mit Donald Trump im Weißen Haus. Abseits der Konzerte merkt die Band, dass die Verunsicherung im Land groß ist. Von ihren Fans haben sie gehört, dass politischer Aktivismus Folgen haben kann. Etwa bei der Einreise in die USA. Das betrifft Meute ganz persönlich.
Also auch ich mache mir gerade Gedanken darüber, was kann ich jetzt hier eigentlich sagen, ohne Probleme zu bekommen, wenn wir nochmal zwischendurch nach Kanada fahren, wieder zurück.
Ihr Markenzeichen: Street Gigs. Spontan Leute zum Tanzen bringen, die so einen Moment loslassen können. Das Highlight ihrer Tour? Das Coachella Festival. Lockt mehr als 120.000 Menschen in die Wüste Kaliforniens. Darunter Prominente, Topmodels und Influencer. Und mittendrin die Techno-Band aus Hamburg.
Der Klang, der Sound, überhaupt die ganze Brass-Section und das Rhythm. Wirklich unwahrscheinlich stark.
Die Band hat am Osterwochenende bereits ihren 2. Auftritt. Die politische Lage können Sie und Ihr Publikum bei den Konzerten kurz mal ausblenden.
Wir sind aber froh, auch einfach die total fröhliche und offene Seite der USA hier kennenzulernen. Und wenn man das alles so sieht, hat man auch irgendwie so ein Gefühl oder vielleicht auch eine Hoffnung, dass sich das am Ende auch wieder durchsetzen wird.
Mehr Offenheit, Mitgefühl und Menschlichkeit weltweit. Das wünscht sich die Hamburger Techno Marching Band.
Heute haben hierzulande ja viele auf des Frühlings belebenden Blick gewartet. Claudia, wie wird es da morgen am Karsamstag?
Ja, Ingo, belebender Blick würde ja im Moment wirklich heißen, dass es regnet. Es gab zwar im Westen jetzt schon Regen, aber immer noch nicht genug. Von daher, ja, im Norden und Osten wird es belebend. Da regnet es in der Nacht und auch morgen noch. Ansonsten bekommen wir nach Südwesten viel Sonnenschein. Der Karsamstag bringt im Süden 10 bis 12 Stunden, im Westen 8 bis 10 Stunden Regen, der erstmal über die Ostsee abziehen muss. Der sorgt dafür, dass es dort eher trüb bleibt. Und am Sonntag, also Ostersonntag, wird es dann vor allem nach Nordosten viel Sonne geben. Über der Mitte 6 bis 8 Stunden, nach Westen und Süden 4 bis 6 Stunden. Da gibt es immer wieder Schauer und Gewitter, auch Ostermontag. Häufig Schauer, häufig Gewitter, nicht allzu viel Sonne. 2 bis 4 Stunden im Süden, 6 bis 8 Stunden so recht. Niedersachsen und auch Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. In der Nacht zieht der Regen, der heute aus Südosten hereinkam, weiter. Und die hätte ich jetzt fast vergessen. Die Temperaturen gehen jetzt auch erst einmal hoch. Man sieht es am Beispiel Dresden auf 22 Grad. Dann bleibt es erst einmal auf einem Niveau von so 20 Grad oder etwas darüber immer noch deutlich mehr, als jetzt Mitte April so zu erwarten wäre. Nochmal jetzt zum Regen in der Nacht. Der zieht nach Nordosten weiter. Von Westen und Süden her lockert es auf. Gibt dann morgen früh viel Sonnenschein, wenn die letzten dichteren Wolkenfelder über Mecklenburg-Vorpommern abgezogen sind. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 8 bis 10 Grad unter den dichten Wolken. Leichter Frost da, wo es aufklart. Morgen Nachmittag dann Höchstwerte von bis zu 22 Grad mit viel Sonne. Die nächsten Tage bringen aus Südwesten Schauer und Gewitter am Sonntag. Und die werden sich dann am Montag weiter ausbreiten.
Und dann auf jeden Fall vom Eise befreit. Vielen Dank für diese Aussichten, Claudia. Soweit die Tagesthemen heute. Hier im Ersten geht es weiter mit dem Film Der Trafikant.
Und der spielt in den späten 1930er Jahren in Österreich, in der Zeit des sogenannten Anschlusses an das Deutsche Reich.
Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Ihnen bis dahin einen schönen Karsamstag. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.